Rethink Agriculture – Von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.
Also in diesem Podcast spreche ich mit quasi Stammgast Johannes Josch Zauner, bekannt als Josch Zauner, bekannt für seine viele Arbeit, die er rund um den konservierenden Ackerbau macht. Wir sprechen über ganz, ganz interessante Themen, über seine Erfahrungen aus dem letzten Jahr beim Umstieg auf Direktsaat. Also wenn du auch überlegst oder dabei bist, deine Bodenbearbeitung wegzulassen und in Richtung Direktsaat zu gehen, kann man, glaube ich, viel von den Erfahrungen lernen, die der Josch gerade macht, wie so viele andere auch machen, wenn sie umsteigen. Wir sprechen aber auch über Forschungsprojekte, die im Rahmen des Vereins Bodenlebens gemacht werden, wo es darum geht, wie die Bodenfruchtbarkeit gesteigert werden kann, was da verschiedene Ansätze und Systeme für Unterschiede machen. Wir sprechen über Direktsaat in Bulgarien, weil der Josch war dort. Und wir reden natürlich auch über das Soil Evolution 2024, das dieses Jahr bei ihm am Betrieb stattfinden wird und das ein sehr, sehr interessantes Programm hat. Darüber sprechen wir, da wirst du mehr erfahren. All das jetzt im Podcast und jetzt geht's los. Gut, also Servus Josch, hallo Johannes Zauner, herzlich willkommen zu unserem Podcast gemeinsam, zu unserer Podcastaufnahme. Für die meisten wird der Johannes oder Josch Zauner schon ein Begriff sein. Wir haben ja schon zwei Podcasts, glaube ich, gemeinsam aufgenommen hier, aber er ist auch in der deutschsprachigen Welt des modernen und konservierenden Ackerbaus bekannt. Auch im Verein Bodenleben und so weiter. Und deswegen freut es mich, dass wir jetzt nach einem Jahr wieder ein Update bekommen vom Betrieb. Der Betrieb ist in Umstellung auf Direktzeit. Und wir werden auch noch so ein paar andere interessante Themen besprechen. Servus Josch.
Servus Christoph.
Also, wie schaut's aus? Wir haben letztes Jahr gesprochen, das war das erste Jahr Umstellung, Direktzeit, No-Till, ohne Bodenbearbeitung. Was hat es in den letzten 12 Monaten am Betrieb dann?
Ja, also ich glaube, beim letzten Mal haben wir eben, das war ziemlich genau um dieselbe Zeit, also das war noch der Andüngung vom Getreide. Wir sind jetzt quasi im dritten Jahr Direktsaat, also versuchen die drei Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft umzusetzen und haben eigentlich in die letzten zwei oder jetzt schon im Frühjahr jetzt auch wieder einiges dazugelernt. Im Großen und Ganzen gefällt mir das alles bisher sehr gut, wie es läuft. Es waren Rückschläge dabei aber auch wieder Sachen, wo man dann wieder auf neue Sachen draufkommt. Wenn wir gleich mit dem Getreide anfangen. Das Getreide haben wir ja eigentlich, weil es halt einfach gepasst hat, 2022 im Herbst gleich alles in Direktsaat gemacht. Fast alles, also von den 15 Hektar waren, glaube ich, nur ein Dreiviertel Hektar in Mulchsaat. Und das war aber auch nur, weil das eine neue Pachtfläche waren, die haben wir quasi noch eingeebnet mit der Bodenbearbeitung, also flache Bodenbearbeitung und dann angebaut. Der Rest war in Direktsaat, großteils noch Sojabohne und zwei Flächen waren eben Planting Green. Also da haben wir aufgrund eben der Soil Evolution, auf die wir dann eh noch zum Sprechen kommen, haben wir jetzt im heurigen Jahr 7 Hektar Kleegras auf 2 größere Schläge und da mussten wir quasi die Fruchtfolge dann kurzfristig drehen und durch das habe ich dann, was ich normal nicht so gern mache, Getreide noch Getreide gesät und habe da gleich die Chance genutzt, dass ich quasi eben Planting Green machen kann, sprich ich habe noch Getreide Zwischenfrucht anbaut und habe im Herbst in diese dann wieder direkt das Getreide reingesät. Die beiden Bestände haben mir sehr gut gefallen. Wir haben unterschiedliche Sachen auch wieder kennengelernt durch das ganze System. Wir haben gesehen, vor allem wenn es ein trockener Herbst ist oder auch ein nasser Herbst, weil wir haben da irgendwie beides gehabt. Wir haben einmal gesehen, wie es noch sehr trocken war und dann hat es viel geregnet und dann den Rest. Das so war, dass das Planting Green oder diese grüne Zwischenfrucht, in die man hineinsieht, ganz schön viel abpuffern kann. Sprich, wir haben bei trockenen Bedingungen haben wir eigentlich ein schöneres Saatbett oder einen weicheren Boden zum Säen gehabt in der Zwischenfrucht. Und bei nassen Bedingungen ist ebenso besser zum Säen gegangen, weil eben die Zwischenfrucht Wasser gesaugt hat und durch das der Boden deutlich weniger feucht war und auch durch das keine Verschmierungen aufgetreten sind. Das Getreide an sich war vor der Kulturführung dann eigentlich relativ einfach, also ich weiß nicht, war es witterungsbedingt auch ein bisschen von Vorteil, aber wir haben bis auf, also für die 15 Hektar, glaube 12 Hektar komplett ohne früheres Herbizid durchziehen können. Wir haben alles im Herbst eigentlich behandelt mit Pontos, wie wir es eigentlich zu Mulchsaatzeiten auch schon gemacht haben, um eben die ganze Wirkstoffthematik, die Wirkmechanismen zu unterbrechen und durch das Resistenzen vorzubeugen, und haben das weitergeführt. Das hat in der Direktzeit genauso gut funktioniert, so wie es ausschaut, weil wir eben Flächen gehabt haben, die dann wirklich bis zur Ernte rein waren. Und das, was aber heuer wieder sich ein bisschen gedreht hat, weil wir haben im Herbst viele Niederschläge gehabt und haben das dann verabsäumt, dass wir zur richtigen Zeit noch reinfahren. Wir haben das eh vorher gerade besprochen, also ich wollte quasi alles auf einmal behandeln. Mein Vater hat dann noch gesagt, na, wart noch 5 Tage, dann ist der Weizen auch weit genug heraus, dass man die Fahrgassen schön sieht, und dann kann man alles auf einmal spritzen und macht die Gerste und den Roggen noch nicht. Und das habe ich dann auch so gemacht, und dann im Endeffekt hat es dann einen Monat nur mehr geregnet und dann war es hinfällig und dann haben wir keine Herbstbehandlung machen können. Jetzt sind wir seit langem wieder mal im Frühjahr gefahren mit Broadway beziehungsweise mit Axial komplett in der Gerste. Hat auch gut funktioniert, war halt ungewohnt und ist halt punkto Wirkstoffmanagement jetzt nicht der Oberhammer, vor allem wenn man Sojabohne und Körnermais in der Fruchtfolge hat und die beiden hauptsächlich mit Wirkstoffmechanismus B behandelt werden. Aber wir werden das in Zukunft wieder anders machen oder früher fahren und dann wird das auch wieder passen. Wir haben auch geschaut, dass wir punkto Fahrgeschwindigkeit, weil ich dann einen Vortrag von Frederik Thomas mal gesehen habe, dass sich das Ganze stark auswirken kann, wenn man mit der Fahrgeschwindigkeit runtergeht bei der Direktzeit, durch das die Seescharre weniger Boden bewegen und man dann weniger Unkräuter oder Ungräser vor allem hat, die keimen, weil ja die Ungräser bei der Direktzeit anfangs auf jeden Fall mehr werden. Minimalbodenbehaltung genauso, aber bei der Direktzeit kann es dann wirklich ausarten, wenn man das nicht, wenn man da nicht aufpasst. Und wir haben dann eigentlich gesehen, dass genau die Flächen, die wir eben bewusst langsam gefahren sind, also langsam, also zwischen 6 und 6,5 km/h maximal, haben wir dann gesehen, dass da wirklich weniger gekeimt ist. Und im heurigen Jahr sehe ich es eigentlich wieder. Also es war zwar bekämpfungswürdig, das, was da war im Frühjahr, aber jetzt nicht, dass ich sage, wir gehen im Unkraut unter, weil wir im Herbst drauf vergessen haben.
Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf. Wieso ist es so, oder warum vermutet man, dass nach der Umstellung auf Direktzeit die Gräser ein größeres Problem werden? Kannst du das vielleicht kurz erläutern?
Ich habe das eigentlich gar nicht hinterfragt bisher. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber warum es genauso ist, aber ein Grund wird auf jeden Fall sein, dass die breitblättrigen Unkräuter, wie es eben ein Gänsefuß oder also diese Pionierunkräuter, dass die weniger werden, einfach weil du ja diese ständige Mulchschicht hast und durch das weniger Licht am Boden kommt und somit die Lichtkeimer weniger werden, und das beobachten wir auch. Also Gänsefuß oder Amaranth oder Hirse teilweise wird weniger Thema, und mehr Thema werden dann eben so Sachen wie Windhalm oder Weidelgras. Ackerfuchsschwanz haben wir Gott sei Dank noch nicht, aber eben Gräser werden mehr. Warum das dann genauso ist, kann ich noch nicht sagen. Aber wir haben spezifisch zu dem haben wir einen Vortrag bei Soil Evolution geplant, weil wir eben das Thema Ungräser auf jeden Fall behandeln werden, weil das ja immer mehr zum Problem werden kann, Richtung Frankreich schaut, oder es gibt es in Österreich jetzt auch schon, also bei uns ein Betrieb in der Nähe hat, der hat sich Weidelgras irgendwie über einen, ich glaube, Carbokalk oder irgendwas eingeführt am Acker, weil er vorher nie Gräser angebaut oder irgendwas, und auf einmal hat er jetzt flächendeckend Weidelgras da drin in dem Bestand, und das haben sie jetzt eben über die Quitz da untersuchen lassen, und das ist multiresistent, also da gibt's nur mehr Roundup, sonst nichts mehr. Also das ist halt, okay. Und deswegen, da muss man extrem aufpassen, und die Franzosen haben da, ich hätte sehr gern diese Tabelle, ich habe die bis jetzt nur in einem YouTube-Video gesehen, eben vom Frederik Thomas, und ich glaube, irgendwer hat es noch einmal präsentiert, wo sie eben mit verschiedenen Drillmaschinen Versuche gemacht haben mit unterschiedlichen Vorgeschwindigkeiten, und da war es dann eben so, dass die mit derselben Drille, ich glaube, das war Moore oder Sulky oder Sky, halt eben dieses Moore-Schar, sind einmal mit 6 km/h und einmal mit 11 km/h gefahren beim Anbau von Weizen, Und dort, wo sie mit 11 km/h gefahren sind, haben sie 93% mehr gekeimte Umgräser gehabt.
Okay. Und macht irgendwie Sinn, ja.
Ja, und deswegen, ich denke mir, ja, ich muss nicht Boden bearbeiten, ich habe sowieso Zeit gewonnen, jetzt kann ich ruhig beim Sehen langsamer fahren. Man merkt, der Traktor müht sich nicht ab, also der braucht wenig Sprit. Also fast bis materialschonend unterwegs. Der Verschleiß weiß man sowieso, dass der ab 5 km/h exponentiell
oder?
Ansteigt. Also von dem her ist das sicher kein Nachteil nicht.
Ja.
Genau. Ja, jetzt haben wir ja relativ viel Zeit mit dem verschwendet, aber es ist dann das Getreide selber, also wie gesagt, die Bestände waren rein bis zur Ernte. Die Bestände waren eigentlich schön bis kurz vor der Ernte. Also wir haben dann das Problem gehabt, wir haben eine Fettbegehung gehabt mit einer Kollegin von der Kammer. Die waren da wegen einem Beauty-Video eigentlich bei mir. Wir waren da neben einem Wintergerstenschlag von mir und ich habe mir eigentlich gedacht, die Gerste schaut wirklich geil aus. Also wirklich fette, große Ähren, viel Körner drauf, große Körner. Das war gerade mitten in der Teigfüllung. Und dann war es nur mehr trocken und heiß. Und bei der Ernte hat es die Kerndl richtig ausbrennt. Also der Bestand war schön bei der Ernte, aber der Kipper hat nichts gewogen. Also das hast du richtig gemerkt, dass das beim Rocken war es genau ähnlich. Also wir haben da 2-3 Wochen Hitze gehabt direkt vorm Dreschen und das hat man extrem gemerkt. Ertraglich war es okay, sagen wir mal so, für trockenes Jahr. Also zu Mulchsaatzeiten haben wir da normal auch nicht mehr geerntet. Mir ist aber, glaube ich, auch ein bisschen mein Sperrmeisterprinzip auf den Kopf gefallen, weil wir eben geschaut haben, ja, Dünger noch sehr teuer eingekauft. Schauen wir, dass wir nicht zu viel düngen. Wir wissen ja nicht, ob die Preise im Sommer gut sind fürs Getreide und ja, und dann fällt da halt irgendwo ein bisschen was, wo du denkst, hätte die 30, 40 Kilo mehr gestreut, die ich noch dürfen hätte, dann hätte das Ganze vielleicht am Ende mehr ausgeschaut. Also es ist definitiv traglich in Ordnung gewesen, aber es wäre mehr gegangen, aber das ist nicht an der Direktsaat gelegen, sondern mehr an der Düngung.
Ja.
Und aber auch, glaube ich, an der Ausnutzung des Düngers, also dass wir einfach noch nicht gewusst haben, wie man bei Direktsaat vor allem mineralisch düngt, weil wenn man Kultan düngt, dann ist ja das ganz was anderes, als der Dünger dort, wo er hin soll, aber wenn du den nur hinstreust, dann ist das eigentlich eine Blackbox, wo du eigentlich nicht weißt, wann der durch die Mulchschicht durch ist und dann wirkt und wie viel noch wirkt und das haben wir heuer gleich ein wenig anders gemacht, also wir haben es voriges Jahr wirklich nach der Andüngung schon gesehen, dass wir da irgendwie zu spät unterwegs waren oder was halt die Menge nicht passt, keine Ahnung, aber heuer sind die Bestände deutlich schöner schon.
Um die und Zeit, heuer hast du gut beantünkt?
Heuer bin ich quasi am ersten Tag, wo ich dürfen habe, also quasi das war das, glaube der 16. Februar war der erste Tag, wo man dann fahren hat dürfen und da bin ich gefahren mit einem SSA und die Bestände schon super aus.
Also, mit einem SSA gestrahlt ganz normal.
Ja, gestrahlt. Okay. Also ich habe jetzt mittlerweile einen Lohnunternehmer auch gefunden, der bei mir ab nächsten Jahr dann Kultan und Getreide macht. Aber heuer habe ich gesagt, ich habe den Dünger schon eingekauft und dann, sie werden mir zwar kommen, aber ich habe gesagt, nein, jetzt ist der Dünger schon da und jetzt probieren wir es nochmal mineralisch und fertig.
Mhm.
Genau. Ja, sonst Sojabohnen, wenn wir gleich weitergehen, haben wir komplett Planting Green gemacht. Also zumindest das, was ich geplant gehabt habe zum Anbauen. Das waren 7 Hektar. Die haben wir Anfang Mai in eine grüne Zwischenfrucht, also ein Grundschüttrocken anbaut, extrem fette Mulchschicht. Problematisch war es dann nur, weil es dann wieder kühl geworden ist. Also beim Anbau war es traumhaftes Wetter. Also da waren jetzt diese Kaltphase, was wir im April gehabt haben, überwunden ist. Bodentemperatur war bei 13 Grad, also das hat voll passt. Und dann hat es halt wirklich 2-3 Wochen nur geregnet und kalt gewesen. Und das hat man halt richtig gemerkt, der Soja war raus und der war so gelblich und der hat nicht gewusst, ob er ein- oder ausgewachsen soll, also dem hat es einfach nicht passt. Wir haben dann am selben Tag, wie ich Soja anbaut habe, haben wir Mais anbaut, wo wir eigentlich gleich zur nächsten Erkenntnis kommen. Den Mais haben wir ausschließlich in abgefrostene Zwischenfrucht anbaut und der Boden ist nicht abgetrocknet. Also wir hätten da definitiv noch warten sollen, also das war dann halt einfach, der Lohnunternehmer hat Zeit gehabt, es hat schon wieder Regen angesagt und dann fahren wir halt. Aber wir wissen, es ist vielleicht nicht optimal. Hinzu kommt, der Planter hat dann hinten auch keine gezackten Schließröhren gehabt, also keine Thompson Wheels oder diese Germinator Wheels. Jetzt ist der Seeschlitz fast auf der kompletten Fläche offen geblieben. Ich habe mir gedacht, das ist schon sehr grenzwertig. habe aber dann doch na vielleicht passt es eh, wenn das Wetter zu warm bleibt. War 5 Tage später dort, die Maiskörner haben einen wunderschönen Keimling gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, passt, in 5 Tagen ist der draußen. Und dann hat es nicht mehr geregnet. Und dann bin ich ja so 5-10 Tage nachher wieder hingekommen und der Mais war weg. Und dann findest du halt im Seeschlitz lauter so kleine schwarze Schnecken und so und dann weißt ganz genau, was los ist. Und dann weißt auch, dass du eigentlich in Klümper Alex viel mehr auf zuhören sollst, bei deine, wenn er einen Vortrag hält, oder dass man auch das berücksichtigen soll mit diesen Autobahnen für Schnecken, von denen er immer spricht, wenn der Schlitz offen bleibt. Und das haben wir halt bitter, böse dann spüren müssen. Eben 7 Hektar Mais, Totalausfall, also es ist nicht einmal eine einzige Pflanze ist gekommen. Es war dann Gott sei Dank so, dass wir gut versichert sind und die Hagelversicherung dann diesen Fraßschaden ausgeglichen hat. Wir haben dann einfach Ende Mai auf der kompletten Fläche dann noch Soja anbaut. Also wir haben dann in Summe 15 Hektar Soja gehabt. Und bei den Sojabohnen hat man dann auch schön gemerkt, wo der Unterfuß drüber vom Mais drin gelegen ist, weil du hast jede Unterfußreihe hast du richtig schön dunkel gesehen. Und ich muss auch sagen, der Soja hat uns dann auch die Erkenntnis gebracht, auf der einen Seite eben, dass wir viel später sehen müssen, weil das egal ist, weil er dann viel schneller da ist, weil wir haben beide, also obwohl da fast ein Monat dazwischen war beim Anbau, mit derselben Sorte haben wir am selben Tag gedroschen und beide waren reif. Und ertraglich waren die besser, die ich später angebaut habe.
Wirklich?
Mhm. Und genau, und da beim Anbau habe ich dann eben gesehen, dass dieses Planting Green vor allem im Frühjahr in so Feuchtgebiete, wie es bei uns, Feuchtgebiete, aber in so feuchte Gegenden, wie es bei uns im Frühjahr ist, definitiv noch mehr in den Vordergrund rücken muss, wenn ich das mit der Direktsaat weiterführen will, weil eben der Lohnunternehmer Mais anbaut hat, der Boden war nur speckig und schwer und ist nicht abgetrocknet und so weiter, die Mulchschicht war top, also und die Bestände waren auch rein, also da war auch kein Glyphosat notwendig auf die Maisparzellen, außer am Gras. Aber das Problem war, dass die einfach nicht abgetrocknet sind, weil nichts da war, was die Feuchtigkeit, die die Zwischenfrucht gehalten hat, dann rausgezogen hat. Und ich habe dann in 2 Flächen daneben habe ich Soja angebaut mit meiner Drille am selben Tag. Und das war der schönste Boden und ist perfekt zum Sehen gegangen, war krümelig, der Seeschlitz ist zugegangen und ja, überhaupt kein Problem mit Schnecken. Und beim Mais war es eben überhaupt nicht so. Und jetzt da werden wir, heuer geht es nicht aus, weil wir im Herbst irgendwie das übersehen haben. Wir haben teilweise Versuche jetzt angelegt, aber die waren definitiv zu spät, wenn wir das Saatgut nicht benannt gehabt haben. Aber wir werden jetzt in Richtung 2-stufige Zwischenfrucht vor Mais gehen. Einfach quasi eine günstigere oder einfachere, schnellwüchsige abfrostende Mischung im Sommer anbauen nach Getreide und in die dann eine leguminosenlastige, winterharte Zwischenfrucht irgendwann schon Ende September, Anfang Oktober reinbauen in Planting Green. Und wie man es beim Max und beim Julian im Burgenland sieht, das geht traumhaft, also weil der Boden dann viel besser saatfähig ist und schon belebt ist. Also man hat auch gemerkt, durch das, dass die Zwischenfrucht relativ früh abgefrosten ist, ist der Zwischenfruchtbestand oder der Boden, wo die abfrostende Zwischenfrucht war, bis Anfang Mai, der hat sich richtig gesackt, weil so viel geregnet hat, der hat zusammengepackt, weil nichts Lebendes da war, dass das irgendwie die Struktur gehalten hat.
Ja,
da müssen wir gegensteuern, ja.
Und das habt ihr aber heuer noch nicht probieren können, die zweistufige?
Nein, also indirekt. Also wir haben, ich hab auch Zwischenfrucht, da hat es dann im Sommer nochmal geregnet und dann bin ich mit der Direktsaatmaschine nicht mehr reingekommen und habe dann eigentlich nur mehr per Streusaat dann eine Zwischenfrucht anbauen. Im Endeffekt steht dort nur Ausfallrocken, was eigentlich auch geil ist, weil das ein grüner Bestand ist seit Sommer. Und da werden wir quasi Planting Green machen. Aber in die abfrostete Mischung, die ich anbaut habe, habe ich dann eben bei meinem Viertag im September Ackerbohnen und Wicken und Rübsen anbaut und da sieht man jetzt die Reihen schon. Also ich bin halt gespannt, wie viel das jetzt noch macht bis in Mai, bis zum Anbau. Aber also heuer quasi im Herbst werden wir das definitiv ein wenig strukturierter und geplanter angehen. Das war dann eher nur so eine Hauruck-Aktion, also da haben wir noch nicht genau gewusst, wie wir es angehen. Aber ja, das werden wir auf jeden Fall besser machen. Genau, also quasi ich habe vorher gesagt, nur Getreide und Mais gehabt, Getreide und Soja gehabt zum Ernten. Was sonst noch war, ich habe ja, wir haben ja darüber gesprochen, ich habe zwei Flächen mit Mischkultur gehabt für eigenes Zwischenfruchtsaatgut, wo ich eben Wintererbsen mit Roggen im Gemenge gehabt habe. Das war eben eine 2D-Kultur, also quasi gedrillt und gedroschen. Das war ja Planting Green, das habe ich ja gestern auf Instagram gepostet, das war quasi, habe jetzt schon die zweite Planting Green Kultur hintereinander, weil die Erbsen quasi schön im Sommer gedroschen waren, da habe ich wieder Zwischenfrucht anbaut und da dann wieder direkt den Roggen rein. Die Erbsen, die waren echt cool, also es ist ja halt der Futtererbsen, die bringt halt weniger Ertrag, weil es so kleine Körner sind, die hat halt ein recht, relativ niedriges 1000 Korngewicht, aber
ist ja um einen Samen gegangen eigentlich, ne?
Es ist um einen Samen gegangen, genau. Und der Roggen war eigentlich nur Stützkultur, den habe ich rausreinigen können. Das war Grundschnittroggen. Und den habe ich gleich im Herbst wieder als Zwischenfrucht anbauen können. Und die zweite Kultur waren Sommerackerbohnen, diese kleinkörnigen, im Gemenge mit Rauhafer. Und da habe ich auch eine schöne Erkenntnis gemacht, weil die habe ich auf einer von meinen allerschlechtesten Flächen anbaut. Das waren nur 0,8 Hektar. Und da habe ich mittendrin am Fleck, da steht normal nie was. Also, da bin ich jetzt eben, Kinseproben gemacht, also da habe ich einen extrem schlechten pH-Wert, da ist er vielleicht 30 cm Oberboden, dann ist Fels, also der hat 15 Bodenpunkte oder so, der Acker, und da habe ich eben die Power eines Gemenges gesehen, weil ich habe das eben auch Planting Green in einer winterharten Zwischenfrucht anbaut, Ende März, und habe dann eigentlich nur einmal Glyphosat gegen die Zwischenfrucht gespritzt und habe dann im Sommer gedroschen. Und das Interessante war, die Fläche, weil die hängig ist und der Vorbesitzer, also die habe ich erst seit 4 Jahren Bewirtschaftung, der hat da nicht recht viel getan, da waren auch Rüben und so, und da hat es immer noch abgeschwemmt, und dann ist quasi unten am Vorgewende ist der Boden richtig gut. Also da sind die Ackerbohnen extrem fett gestanden und schön, und umso weiter mein Hang raufkommt, umso schlechter wird der Boden. Und da ist ein Fleck gestanden, da waren fast gar keine Ackerbohnen, aber es war auch kein Unkraut, weil es war der Hafer dort.
Okay.
Und ich habe dann quasi umgerechnet, also ich hab dort 3 Kilo Hafer angebaut und habe 60 Kilo Hafer rausgereinigt. Also
aus 3 Kilo am Hektar Hafer?
3 Kilo am Hektar Hafer.
Wirklich?
Und 137 Kilo Ackerbohnen und 3 Kilo Hafer habe ich angebaut, auf die am Hektar umgerechnet. Und eben aus die 3 Kilo Hafer sind 60 Kilo Hafer waren, und die Ackerbohnen waren irgendwo bei 1500 Kilo im Ertrag. Also das sind ja auch die Kleinkönigin, die wiegen nicht recht, aber ich habe jetzt genug Zwischenfruchtsaatgut für die nächsten 2 Jahre.
Ja.
Und dem Acker habe ich auch sicher nichts Schlechtes getan, weil er eben einmal wirklich lang Ruhe gehabt hat. Und das Coole war, ich habe dann, weil es jetzt eben mit neuen Öpol gegangen ist, habe ich bei den Ackerbohnen eine Untersaat quasi angegeben beim Förderprogramm und habe dort mit dem Pneumatikstreuer ungefähr, wie die Vorgossen da waren, also einen Monat später, wie schon relativ hoch war das Ackerbohne, habe ich dann ein M2 reingestrahlt mit 8 Kilo am Hektar und habe dann im Herbst am flächendeckenden Gehgrasbestand gehabt mit Ausfallackerbohnen dazwischen und Ausfallrübsen, die noch aus der Zwischenfrucht ausgegangen sind. Und da habe ich Planting Green wieder in Roggen reingemacht und bin mit einer Teufelsmischung gefahren, also quasi ganz wenig Wasser, 2 Liter Powerflex und angesäuert und Kantor, und das war's, glaube ich, jetzt bis zur Ernte.
Also cool.
Das war echt interessant. Also ich habe da wirklich auch nur die Zwischenfrucht wieder rausgenommen und nichts sonst mal gemacht, und vor allem bei so schlechten Böden schaue ich, dass ich die Kosten und Überfahrten relativ niedrig halte, weil ja, da kannst du schon so nicht viel ernten und dann musst du die Kosten niedrig halten. Weil wir bringen es nichts, wenn ich da jetzt mit 6 Tonnen Roggen spekuliere und da hindünge und halb verkürzer spritze und was weiß ich. Da darf nicht viel Einsatz drin sein und das muss laufen. Ne?
Ja, genau. Und jetzt hast du eine Einserkorn-Sämaschine gekauft, damit du selber den Mais auch legen kannst.
Wir haben mit dem Gedanken jetzt eh schon 2 Jahre gespielt, weil es halt einfach so ist. Es ist, unser Lohnunternehmer hat eine gute Einserkorn-Sämaschine gehabt, aber es ist halt so, wir sind halt auch doch die, wo wir am weitesten hinfahren haben müssen, und das Thema direkt zu dem interessanter wird. Jetzt hat er schon immer mehr Fläche gemacht, und dann war es halt oft so, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht richtig gewesen, der Zeitpunkt, und bestehe, dass er kommt. Und dann ist aber kurz davor, und ich würde dann auch nicht mehr ansagen, weil ich weiß, ich komme jetzt dann vielleicht wieder irgendwann dran.
Ja.
Und dann musst du dann Kompromiss eingehen. Und Kompromiss, wenn du nur mehr siehst, ist bei der Direktzahl halt, dann kann tödlich sein, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Und dann haben wir letztes Jahr dann wirklich den Schluss gefasst, so, wir suchen nach einer passenden Einzelkorn-Sämaschine, bauen die selber um und nutzen die nur für unsere Fläche, beziehungsweise werden vielleicht, wenn es Interessierte gibt in der Umgebung, ein bisschen Lohn direkt zu machen, einfach um das Thema weiter nach vorn zu treiben. Aber ist jetzt mal nicht der Fokus, also die ist eigentlich nur für uns und wir haben sie da eher, wie soll es anders sein, ein italienisches Fabrikat gekauft. eine Masca, eine Vierreihige mit Düngertank und Mikrogranulatstreuer, obwohl wir den Mikrogranulatstreuer wahrscheinlich eher für Dünger einsetzen, weil ich noch nie ein Belem oder in der Focus Ultra oder irgendwas eingesetzt, Force Evo eingesetzt habe, weil mir das widerspricht, dass ich da irgendwie einen Kahlschlag im Boden verursache, nur dass ich den Drahtwurm hinten anhalte. Und wir auch Drahtwurm nicht wirklich irgendwie nie so wirklich ein Thema bei uns war, Gott sei Dank. Und die bauen wir jetzt oder haben wir schon zum Großteil umgebaut und die Colter Discs habe ich jetzt die Wochen Nachricht vom Händler gekriegt, dass ich die schon abholen kann. Die müssen wir noch aufbauen. Da müssen wir aber auch einen Umbau machen, weil wir nicht die Originalen von Masca bestellt haben, sondern von Jetta. Weil halt Jetta Marktführer ist und man halt von denen eigentlich nur Gutes hört und mir die von Masca nicht wirklich gefallen haben, weil die sind eigentlich nur ein gerades Sech mit ein bisschen einer Welle und das habe ich schon mal bei einer in der Vorführung gesehen, die machten mir zu wenig Erdbewegung. Damit habe ich dann wieder, kann es sein, wenn der Boden gerade nicht perfekt ist oder an der Stelle nicht perfekt ist, dass die dann nur aufschneidet und schmiert. Und ich den Schlitz hinterher nicht dann zubringe und deswegen wollte ich schauen, dass ich so ähnlich wie es die Monosäme oben hat, welche bekomme und da bin ich auf die Jetta gestoßen, habe mir die angeschaut und dann halt bestellt, die sind aus den USA jetzt irgendwann in den Container gekommen und die werden wir jetzt nächste Woche abholen und aufbauen.
Und der Düngertank ist für zweite, also das Dünger kann separat geklickt werden, richtig
unter Fuß? Der Dünger kann separat geklickt werden, genau, der hat also ich habe quasi Düngerschale drauf, vierreihig ist der Planter und ungefähr 5 cm neben der Seereihe kann ich mit einer Doppelscheibe Dünger ablegen, eh so wie es mein Melon und den ich auch macht. Und da werden wir eben Unterfuß, wie wir es eh bisher gemacht haben, SSA reinlegen, so um die 40 Kilo N, damit wir eine Startdüngung haben und auch dann meistens die Jugendentwicklung besser zurechtkommen, wenn einmal eine Kalbphase ist und vor allem, weil der Dünger dann dort ist, wo er hin soll, also quasi mineralisches Kultan, damit wir einen guten Start haben, bis der restliche Dünger wirkt. Und ja, und hinten haben wir jetzt noch die Schließerrollen haben wir umgebaut. Also haben sie diese von der Firma Noran aus Ungarn haben wir diese gezackten Schließrollen gekauft. Also diese Twister heißen die. Das sind so, ich glaube, dass alles, was gezackt ist, heißt Thompson Wheels, aber da bin ich eines Besseren belehrt worden von einem anderen Praktiker. Thompson Wheels sind in einem Stück rausgeschnittene Metallsterne, die wirklich spitz sind, so wie ich es auf der Drille habe. Und das, was man hier jetzt gekauft hat, diese Ringe, die quasi einen großen Zacken und einen stumpferen Zacken daneben haben, der dann quasi der eine bricht das zusammen und der andere formt, das nennt sich Terminator Closer Wheels.
Okay.
Ja. Und die haben jetzt auch aufgebaut, also quasi, dass man den Seeschlitz wirklich auch schließen können, dass wir da auch nicht wieder einen Kompromiss eingehen. Und da haben wir jetzt einmal quasi Geld in die Hand genommen und haben den Planter jetzt so umgebaut, wie wir haben wollen. Eine Seeschlitzeinspritzung ist jetzt auch noch drauf. Die haben wir jetzt mal in der Testphase, mal überhaupt, damit wir die Dosierung mal hinbekommen. Da werden wir heuer nur so auf Kleinparzellen mal Versuche fahren und schauen, ob man Effekte sieht mit einem Fronttank. Und werden das dann weiterverfolgen, wenn man da wirklich Effekte sieht. Also wir haben auch die Drillmaschine jetzt schon mal alle Teile zu Hause, damit wir die auch umrüsten können, damit wir mit dem Fronttank auch mit der Drille fahren könnten, um vielleicht in Zukunft so ja im Schlitz zu impfen und so weiter. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Aber wir haben auf jeden Fall mal den Plant jetzt so weit ausgerüstet, damit wir ihn für unsere Bedürfnisse nutzen können, ja.
Und aber ein Schar habt ihr keinen vorhin, die Möglichkeit, dass man
an Zinken meinst du?
An Zinken, ja.
Wir haben sie das beim Winkelhofer Franz und beim Köhler Julian haben wir sie das angeschaut, mein Vater und ich. die Idee steht im Raum, wir müssen nur schauen, weil aufgrund der Bauart des Planters, ob wir das auch dann noch runterbringen, weil unser Colter wahrscheinlich größer ist als wie ein Standard, deswegen wird es da Platzmangel geben, aber der Zinken ist auf jeden Fall eine Idee, falls wir mal brauchen würden, dass man irgendwie schaut, dass man den auch noch reinkriegt. Aber ich habe ja ursprünglich vom Klümper Martin, das ist der Bruder vom Alex, habe ich ein Video gekriegt, der hat ja auch so einen einfachen Planter selber für sich umgebaut, einen Öztürken, einen türkischen, und der hat das ein bisschen besser lösen können, als wie es bei meinem möglich ist, weil der hat am Hauptrahmen die Colter-Discs oben, die schon vorschneiden, und hätte dann noch Platz für einen Zinken direkt vor die Seeschalen. Das ist, geht aber bei mir leider nicht, weil bei mir bezüglich Düngertank und generell die Aufhängung am Hauptrahmen ein wenig anders ist. Jetzt da habe ich keinen Platz, dass ich da die Colters unterbringen, weil die Düngerschale auch anders montiert sind als wie bei der Öztürken zum Beispiel. Deswegen haben wir das jetzt direkt. Ich bin jetzt gespannt, weil man eben auch eigentlich das Problem hat, dass man dann Schardruck verliert, wenn man es am Schar montiert hat, die Colter, aber wir werden auch mit Gewichten das beschweren. Okay. Aber ja, wie gesagt, das ist das Los der Pioniere, wir müssen sie durchtesten und irgendwie wird schon gehen.
Und wegen Thema Schnecken, kennst du da eigentlich jemanden, der ins Mikrogranulat Schneckenkörner reinmischt? Kann das funktionieren? Oder überhaupt Schneckenkörner also in Seeschlitz eine gibt?
Ich hab's in dieser Telegram-Gruppe vom Alex, habe ich schon gelesen, dass das welche beim Raps machen. Meine Idee wäre die, dass ich den Granulatstreuer umlenke, quasi, dass der nicht in die Furche reingibt, sondern hinten bei den Druckrollen, damit das oben aufliegt. Weil die Schnecken im Seeschlitz ja nur kommen, wenn der Seeschlitz offen bleibt. Wenn der zu ist, kommen sie eh nicht rein. Damit ich quasi oben auf die Reihe streue. Aber es hat dann auch wieder irgendwer geschrieben, dass das, wenn man umso mehr Bodenkontakt hat oder umso mehr das in den Boden eingemischt ist, umso schneller löst es sich auf, das Schneckenkorn, umso schneller verlierst du an Wirkung. Mhm. Ich habe jetzt auch einen normalen Schneckenkornstreuer, den ich sonst halt solo dann nochmal drüber fahre, wenn es wirklich notwendig ist. Also ich würde das jetzt auch nicht pro forma nehmen, weil da ja auch, da bringst du ja Laufkäfer und andere Prädatoren ums Eck scheinbar, wenn du Schneckenkorn streust. Also möchte ich da auch eher schauen, dass ich das so oft es geht vermeide.
Ja, und du hast ja jetzt gerade über das Los der Pioniere gesprochen, das ist ein guter Übergang zum Thema Bodenpioniere. Ihr habt ja vom Verein Bodenleben, wo du da sehr, sehr stark involviert bist, mehrere Forschungsprojekte und unter anderem eben dieses Bodenpioniere-Projekt, wo, das hat man eben mitgekriegt, die Uni Innsbruck ein ganz interessantes Erkenntnisse bei euch gemacht hat. Kannst du das ein bisschen schildern, weil das wirklich, glaube ich, für viele Praktiker und auch nicht Praktiker augenöffnend sein kann.
Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Warte kurz.
Ja, ja.
So. Du hast mir nämlich gesagt, dass du fragst, jetzt haben wir alles nochmal vorher.
Top vorbereitet.
Top vorbereitet. Also es sind ja zwei separate Projekte. Also das von der Uni Innsbruck ist ja was anderes als das Bodenpioniere-Projekt. Das Bodenpioniere-Projekt, kurz zusammengefasst, das ist eigentlich schon die Version 2.0. Die Version 1.0 haben wir eigentlich ziemlich knapp nach der Vereinsgründung schon gestartet. Das waren 20 Betriebe in Niederösterreich und Burgenland, wo im Endeffekt der Gernot Bodner mit seinem Team einmal im Jahr Proben genommen hat, einmal überhaupt, um einen Iststand der Flächen zu bekommen. Und da ist immer Proben gezogen worden auf einen Pionierbetrieb oder auf einen Betrieb, der halt Bodenaufbau und wirtschaftet. Das waren halt Biobetriebe, Direktsaatbetriebe, Mulchsaatbetriebe und so weiter, regenerative. Und dann ist auf der Nachbarfläche, die quasi denselben Boden hat, nur wo der Bewirtschafter anders wirtschaftet, gezogen worden. Und auf einem naturbelassenen Eck in der Gegend, also das entweder die Ackerrandstreifen oder in Unterhecken, was da irgendwo sind, wo quasi nie eine Bewirtschaftung stattfindet. Und das ist jetzt der eben ein paar Jahre gerannt, die haben die Daten aufgearbeitet und sind jetzt zu dem Erkenntnis gekommen, dass in bestimmte Bereiche man deutlich rauskennen kann, dass man mit Bewirtschaftung sehr viel Richtung Bodenfruchtbarkeit oder Richtung den Werten, die naturnahen Flächen bringen, auch erzielen kann. Es war aber dann so, dass der Gernot gesagt hat, er will das Projekt auswerten, einfach damit man eine größere Datengrundlage hat und eine genauere Aussage treffen kann. Und Es war dann so, man hat sehr interessante Effekte rausgefunden, wie dass man, dass eben, das schmeckt manchen nicht, dass die Humus-Zertifikate eigentlich ein kompletter Hohler sind. Oder also, weil.
Du musst vielleicht für die deutschsprachigen, also die deutschen Deutschen erklären, was ein Holler ist.
Ein Holunder. Und das ist halt ein Blödsinn, ist glaube ich, ungefähr ja. das Synonym dafür. Auf jeden Fall, das Projekt hat nämlich ziemlich gut gezeigt, dass in Gebiete, wo, weil ja oft geredet wird, ja, wenn man 5% Humus aufbaut, ja, dann hat man so und so viele gute Effekte und das geht überall und jeder kann das schaffen und Humusaufbau geht ja sowieso extrem schnell und bla bla bla. Und dann war das dann so interessant, da haben sie beim Grötschl Franz im Burgenland Proben genommen und da war halt die naturnahe Fläche hat einen maximalen Humusgehalt von 3,9% gehabt und der Franz aber 3,6. Und die Fläche daneben war bei 1,5 oder so. Mhm. Und da hat man eben gesehen, der Franz wird nie auf 5% kommen. Und das ist auch die Erkenntnis gekommen, dass in Franz in den Böen zum Beispiel, weil es ja reiner Sand ist, dass die eigentlich, du musst die ständig füttern mit organischem Material und Wurzelausscheidungen, damit die überhaupt auch dort bleibt, wo sie gerade ist. Weil sobald man mit diesem Aufbeutensystem aufhören würde, wäre das innerhalb von ein paar Jahren wieder Wüste. Und ja. Da waren eben super Erkenntnisse in die Richtung, zum Beispiel bei unserem Betrieb waren die Erkenntnisse, dass der Humusgehalt oder die organische Substanz zwischen meiner Fläche und die von der Nachbarfläche gar nicht so viel unterschiedlich waren, aber man hat es vor allem in die Mittelporen und in der Aggregatstabilität gesehen, dass da meine Böden deutlich besser sind. Und beim Winkelhofer Franz hat man wieder andere Erkenntnisse und das war recht interessant, was da rausgekommen ist. Und um jetzt auf das Projekt zurückzukommen, der Gernot hat jetzt dann eben das geschafft, dass er das in ein größeres Bundesprojekt reinbringt, das ist ein sogenanntes DAFNE-Projekt, nennt man sowas. Und jetzt hat er es geschafft, eben, dass wir da mehrere Organisationen zusammentun, also dass das nicht mehr ein reines Bodenlebenprojekt ist, sondern eigentlich ein Projekt von der BOKU mit der Koordination über den Gernot und Durchführung. Und da arbeiten jetzt eben der Freien Bodenleben, die Humusbewegung, die Landwirtschaftskammer Niederösterreich, die Landwirtschaftskammer Burgenland, das Kompetenzzentrum Humus von der Steiermark und die Bodenwasserschutzberatung aus Oberösterreich zusammen. Und wir haben jetzt nicht mehr 20, sondern glaube bis zu 70 Flächen werden es werden in Summe, die da mit, also quasi verstreut über das ganze Gebiet, wo 70 Betriebe da mitmachen. Und die Proben werden jetzt dann halt auch noch an. Sie haben halt quasi das Bodenpioniere 1.0 war eher ein Projekt, um ein Konzept zu finden, wie man so ein Projekt dann aufziehen kann. Und das ist jetzt im Endeffekt auch für diese von der EU gewünschten Leuchtturmfarmen werden da aufgebaut. Also quasi, weil sie nachweislich Daten haben, dass diese Betriebe bessere Böden haben dann nach diesem Projekt, werden diese Betriebe auch dann in dieses Netzwerk von den Leuchtturmbetrieben, wie man gut Ackerbau betreiben kann oder eben für den Boden was Gutes tun kann, aufgenommen in diesem EU-Netzwerk dann in Zukunft dann. Und da werden jetzt eben diese Parameter untersucht, was eben diese ganzen vom Gernot sind, diese Humusfraktionen, aber auch diverse andere bodenphysikalische Parameter und es werden auch Proben dann zum Markus Gorfer ins IT geschickt, wo dann auf Mikrobiologie auch noch eingegangen wird. Und aus dem Ganzen soll dann eine Art App entstehen, die man am Handy der Landwirt nutzen kann und auch auf diese Datenbank zugreifen kann, wo dann mit so einer Art Spinnendiagramm, das sind so recht anschauliche Diagramme, wo man die Effekte vor dem Boden sieht oder vor die Ergebnisse halt von irgendeinem Projekt, wo man dann auch aussehen kann, wo ist mein Boden super und wo ist noch Potenzial und so weiter. Und genau, da war jetzt Anfang März die Startveranstaltung und das Projekt läuft jetzt quasi an. Sie wollen jetzt im Mai oder so mit den ersten Proben starten. Und da wird es, glaube ich, jedes Jahr dann irgendwo Update-Veranstaltungen geben, wahrscheinlich immer bei uns bei der Generalversammlung vom Verein, die wir immer irgendwo so jener März bei uns haben in St. Pölten.
Das heißt, so. von dem ersten Bodenpionierprojekt ist einer der zentralen Aussagen, es gibt nicht, ich kann absolut so und so viel Humusaufbau betreiben, sondern es kommt extrem auf die Standorte drauf an.
Genau. Und ja. es ist auch rausgekommen quasi, dass jetzt nicht das eine System gibt, das nur das, was zu, also dass nur das eine System zu Bodenfruchtbarkeitsaufbau führen kann, sondern dass das einfach bestimmte Systeme auch, also können, dass man zum Ziel kommt. Es kommt halt dann immer darauf an, man muss halt dann auch eigentlich theoretisch das ganze wirtschaftlich auch hinterfragen, wie viel Aufwand dann bei manchen dahinter steckt. Aber auf jeden Fall, das Ziel dahinter ist, dass man eben sagen kann, wenn der Betrieb sich mit dem Boden auseinandersetzt und bestimmte Maßnahmen setzt, dass man dann auch zum Ziel kommt. Und sie haben es ursprünglich versucht, dass das auch kanalisieren können in bestimmte Maßnahmen, aber das war dann relativ schwierig, weil die Betriebe so unterschiedlich arbeiten. Und man sieht da auf jeden Fall, alle Betriebe setzen auf intensiven Zwischenfruchtanbau, schauen, dass die Bodenbereitung reduziert wird. Also bestimmte Sachen sind erkennbar, aber wie dann das Ganze umgesetzt wird, ist dann wieder eine andere Sache.
Okay, na, weil es ist insofern vielleicht noch ganz kurz da interessant. Wir haben gestern dieses Webinar mit dem Schweizer Wissenschaftler Marcel van der Heijden veröffentlicht. Und die haben dort das Jahr relativ großes Stil versucht, Parameter der Bodenfruchtbarkeit der verschiedenen Bewirtschaftungsarten zu vergleichen. Und vereinfacht gesagt hat man gesehen, okay, da Bio, No-Till und veränderte Bodenbearbeitung hat im Mittel gibt es da gewisse Unterschiede, aber das eigentlich Entscheidende war, ist, dass es halt extrem große Schwankungsbreiten gibt in allen Bewirtschaftungsformen. Das heißt, es gibt fast überall welche dabei, die ganz oben dabei sind, sozusagen bei diesem Ziel, Bodenfruchtbarkeit zu steigern, und überall welche, die ganz, ganz unten sind. Das heißt, man muss immer versuchen, halt eben dieses Pionierprojekt ist vielleicht das der richtige Name dafür, zu versuchen, zu den Pionieren hinzuarbeiten, ne? Mhm. Und die Maßnahmen bestmöglich zu hinzukriegen, dass man in dem System, in dem man ist, das Ziel erreicht.
Ja, definitiv. Sie wollen es auch in dem App, so ist dann auch so eine Art wie mit dem NDVI, also mit den Sentinel-Daten, auch das irgendwie so verknüpft werden, dass man auch sieht, das Pflanzenwachstum und so, dass man da auch so Wachstumskoeffizienten auch mit einbezieht. Ich glaube, generell das Projekt ist so umfangreich, dass der Gernot, glaube ich, in keinem einzigen Vortrag schafft, dass er überhaupt herzahlen kann, was da alles dann drin enthalten sein wird. Ja. Du hast das angesprochen, das Projekt da von der Uni Innsbruck. Also im Endeffekt, es sind eigentlich drei Projekte. Also die Uni Innsbruck ist sehr stark im Zoologiebereich unterwegs, und da ist irgendwie im letzten Winter sind da der Professor Traugott ist da an mehrere von uns vom Vorstand herangetreten und hat gefragt, ob wir Flächen, die in Direktsaat bewirtschaftet werden, zur Verfügung stellen könnten für ein Projekt zu Nützlingsuntersuchungen. Und dann haben sie halt ein paar Betriebe für uns gemeldet. Das waren der Winkelhofer Franz, der Meier Lorenz, der Gnauer Hans und ich. Und ich weiß aber nicht, ob es noch wen mit einbezogen haben, weil ich habe da relativ wenig Überblick in dem Projekt, weil ich da eigentlich nur eine Fläche zur Verfügung stehe und sonst nicht involviert bin. Es war dann so, dass die fast alle zwei Wochen von Innsbruck hergefahren sind. Die haben dann in Niederösterreich geschlafen und sind dann die Flächen abgefahren. Und das waren eben mehrere Forscher, unter anderem das ist der Brina Gurten und der Oskar Rubmark aus Schweden. Und die haben da eben auf der einen Seite zum Projekt Flower Power untersucht. Also da geht es um DNA-Sequenzierung und durch das auszufinden, welche Blüten wie oft von welchen Insekten besucht worden sind. Um einfach herauszufinden, welche Bestäuber gängen wie oft auf welche Blüten, wie wichtig sind welche. Also da, das ist recht umfangreich. Da haben sie eben untersucht, da haben sie auf der einen Seite eben in Blühstreifen, die neben die Flächen waren oder auch in einfach Ackerbegleitstreifen haben die Insekten gefangen, die auf Blüten oben waren, und haben die dann quasi den Pollen abgestreift und dann die Insekten wieder freigelassen, haben die dann die Pollen mittels DNA-Sequenzierung, haben sogenannte Trachtanalysen gemacht, also quasi auf welche Pflanzen die waren, und man kann scheinbar mit bestimmter Beleuchtung, da haben sie die Blüten auch gesammelt, haben die dann mittels, ich glaube, ultravioletten Licht oder so, also quasi in dem Licht, wie es die Bienen sehen oder die Hummeln, sieht man dann die Abdrücke von den Insekten, die oben waren auf die Blütenblätter. Und so machen sie Analysen, damit sie bestimmen können, wie oft welche Insekten wohin gingen und auch wie spezialisiert bestimmte Wildbienenarten zum Beispiel sind. Und zusätzlich haben sie sich dann auch über uns mit den Landwirten vernetzt und haben Imker kontaktiert, die bei uns in der unmittelbaren Nähe ihre Völker haben und haben dann auch Honigproben analysiert auf Trachtanalysen, welche Tracht dann in diesem Honig enthalten ist. Und über das kann man dann auch wieder herausfinden, welche Bienen das wie eingetragen haben. Das ist recht spannend. Wir haben da am 7. April, bitte meinen. Ich glaube, das 7. ist. Auf jeden Fall haben wir in 2 Wochen ein Webinar vom Bodenleben zu diesem Thema, also wo wirklich dann gezielt die Ergebnisse präsentiert werden. Ich habe jetzt eigentlich nur die Infos, die Sabrina bei unserer Generalversammlung gebracht hat, und da hat es weniger Ergebnisse, sondern eher nur mal das Projekt erklärt, was nur eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit gehabt hat. Das zweite Projekt ist dann da dabei, es nennt sich Fresh. Da wird untersucht, wie durch Nützlinge Herbizide reduziert werden können. Weil bestimmte Generalisten, nennt man die, das sind Insekten, die quasi kein typisches Nahrungsspektrum haben, also die sind eher so Art wie eine Impfung, kann man sagen. Also die verhindern, dass Schädlinge in den Acker einwandern. Aber wenn eine Schadschwelle da ist, sind die eigentlich weniger hilfreich. Also die sind eher so, die sind halt da und halten bestimmte Sachen im Zaum, und wann bestimmte Schädlinge oder was halt so Sachen sind, nicht da sind, was die fressen, dann fressen sie was anderes. Also die ernähren sich auch von Regenwürmer, von Springschwänze, von Unkrautsamen und so weiter. Und da wird eben untersucht, mittels Fallen, wo werden halt einfach Nützlinge gefangen, also bestimmte Laufkäferarten und so weiter, wo dann geschaut wird, wie stark sie die auf das auswirken können. Und das dritte Projekt ist das Impress-Projekt vom Oskar Rupmark. Das ist im Endeffekt ein reines Laufkäferprojekt, wo eben Laufkäferfallen aufgestellt werden. Also das sind so kleine Becher, die eingraben werden mit Wasser, wo die quasi drüber rennen, einfliegen und dann ausgezählt werden und untersucht, welche Arten. Und da soll dann auch festgestellt werden, wie stark bei unterschiedlichen Bewirtschaftungen die Nützlinge fördern können. Und da sind auf der einen Seite eben die Laufkäfer sehr wichtig, weil Laufkäfer eben durch das, was Generalisten sind, generell die brauchen viel Biodiversität, und deswegen werden die auch sehr von der Direktsaat angezogen, weil da eben auch viel Spreumaterial ist, da bleibt alles oben liegen einfach, es ist immer irgendwo was, eine Beute oder was zum eine Nahrung da für einer. Und weil aber auch durch die Direktsaat der Boden nicht bewegt wird, werden ärnere Löcher, wo die drin nisten eigentlich, oder halt, also aufhalten, werden nicht zerstört, sehr wenig gestört von die, weil nur die Seeschare drüber laufen. Und durch das fördert man solche Käfer eigentlich hauptsächlich durch die Nichtbodenbearbeitung. Und, die können halt dann sehr gut, wenn die in einem gewissen Ausmaß dann da sind, regulieren sie die ja auch gegenseitig. Und sie regulieren aber auch bestimmte Sachen wie Schneckeneier oder befallen auch kleinere Schnecken oder befallen auch Mäusebrut, so wie es ausschaut. Und auch Schnellkäfereier. Also sprich Drahtwurmregulierung ist auch mit den Laufkäfern möglich. Und diese drei Projekte werden eben auf die Flächen beprobt. Das soll heuer auch weiterlaufen. Bei mir auf die Pickle Banks wird dann zusätzlich noch heuer im Mai dann werden da Fallen aufgestellt. Da kommt eben der Professor Traugott mit der ganzen, dem ganzen Studiengang. Da dürfen die Studenten einen Tag lang Fallen auswerten bei mir auf der Fläche. Und was halt auch noch extrem interessant war, dass die generalistischen Räuber, dass die halt eben so die brauchen immer Alternativen, und deswegen sind die so, wenn du quasi alles weggeräumst mit der Bodenbearbeitung, alles vergrabst, kannst du die nie haben, weil die brauchen immer, umso mehr Angebot da ist, umso mehr vermehren sie die auch und umso mehr sind die da. Und die sind dann eher so, das ist wie die Müllabfuhr, oder die schauen halt einfach straßenkehrermäßig, die schauen halt einfach, dass alles ein bisschen zusammengerannt ist, aber belassen ihre Sachen halt teilweise noch da und schauen aber auch, dass keine unerwünschten Sachen einwandern im Bestand. Es ist aber dann auch so, in dem Projekt untersuchen sie aber genauso normale Nützlinge, also spezialisierte Räuber, wie die Schwebfliege, wie die Florfliege, Ringkäfer und so, die dann aber erst auftreten, auch wenn die Schadschwelle kommt. Mhm. Die aber dann auch wieder verschwinden, wenn die Schadschwelle weg ist. Also quasi das, was der Laufkäfer nicht macht, machen dann die spezialisierten Räuber. Ne?
Und Vögel hat's nicht, ist nicht irgendwas mit Vögeln auch gewesen, oder da ist schon wieder?
Nein, mit Vögel kein Projekt. Also das ist nur bei, es war mal wo angedacht, aber dabei haben wir da noch nichts im Laufen.
Okay, und da gibt es quasi die Ergebnisse kommen und es und, gibt schon Sneak Peek?
Es ist einmal wo erwähnt worden, das hat der Professor Traugott im Zweigespräch bei uns einmal gesagt, dass scheinbar auf die Direktzuchtflächen mehr Biodiversität herrscht als wie manche Nationalparks.
Achso, okay. Das klingt aber ganz interessant, ja, da kann man gespannt
sein. Was auf jeden Fall sich sehr cool anhört, ja. Genau, und es ist halt aber auch, das sind halt jetzt erst einjährige Ergebnisse und sie schauen, also sie werden es heuer weiterführen und schauen, dass das ein mehrjähriges Projekt wird, dass sie einfach nur mehr belastbare Daten quasi haben.
Mhm. Jetzt können wir noch ein bisschen zum gegen Ende hinaus zoomen weiter aus Möck, Niederösterreich, Österreich und über deine Erfahrungen in Bulgarien reden oder Erfahrungen. Du warst mit vom Verein Bodenleben in Bulgarien und hast dort No-Till-Betriebe, Direktsamtbetriebe angeschaut. Was hast du da gesehen?
Wir haben eben bei den letzten zwei haben wir, glaube ich, eher schon bei den Podcasts darüber gesprochen, dass ich da Mitglied bei der ICAF, also bei der European Conservation Agriculture Federation bin. Und daher bin ich einmal im Jahr auf den Generalversammlungen dieses Dachvereins. Gemeinsam mit dem Gnauerhans von uns vom Vorstand sind wir da immer einmal im Jahr wo unterwegs. Und letztes Jahr waren wir eben in Italien, glaube ich, da haben wir eh drüber gesprochen. Ja. Vor zwei Jahren waren wir in Irland und heuer waren wir in Bulgarien. Und nächstes Jahr sind wir dann in Österreich, weil quasi die drei jüngsten Vereine und Italien, weil die ja Jubiläum gehabt haben, haben die letzten vier jetzt dann quasi Generalversammlungen veranstaltet. Und dann geht's, glaube ich, wieder von vorn los. Aber ja, zu Bulgarien. Bulgarien ist das jüngste Mitglied bei uns. Das war recht interessant, weil Bulgarien, ich habe da überhaupt keine Bezugspunkte gehabt, wie das Land. Ich habe halt gewusst, ja, also im Osten, am Schwarzen Meer, wahrscheinlich trocken, eher ärmeres Land und so weiter. Und bin da sehr unvoreingenommen hingefahren und habe mich einfach mal überraschen lassen. Es war dann so, wir waren eine relativ kleine Gruppen, weil es terminlich heuer nicht so passt hat für die meisten von den Mitgliedern. Es sind nur die Leute aus Spanien, der Türkei, Griechenland, dann wir Österreicher, die Jana Eppelein, der Uli Groß aus Deutschland, sowie der Bernhard Streit aus der Schweiz da gewesen. Und wir sind dann angekommen am ersten Tag in Sofia, haben dann, weil wir früher gelandet sind, haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir von dem Verein, der dort organisiert, das Ganze organisiert, also die heißen ABNT, die haben den Sitz in Sofia und da haben wir im Büro dabei arbeiten können und sind dort quasi umsorgt worden und sind dann, wie die anderen eingetroffen sind, dann weiter nach Plovdiv. Plovdiv ist eine der ältesten Städte dort in dem Raum. Also die ist, glaube ich, 7000 Jahre alt, haben sie gesagt.
Okay.
Noch aus der Zeit der Thraker also und Römer. Da sieht man auch sehr viele alte Bauten dort. Ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und dort haben wir dann die Generalversammlung gehabt mit Workshops zu neuen Projektideen, weil die ICAF eher im Projektbereich unterwegs ist. Also das ist mehr die Lobby für die Conservation Agriculture und die halt sich in Forschungsprojekten engagiert, weil der Großteil der Leute, die dort tätig sind, so wie es ich bin, sind nicht Landwirte, sondern meistens Universitätsprofessoren. Okay. Aber es gibt auch reine Landwirtsvereine, wie es die aus Irland oder wir Österreicher, die Deutschen oder auch die Türken sind. Das sind mehr reine Landwirtsvereine. Mhm. Genau, und da haben wir eben die Generalversammlung gehabt. Die haben wir aber dann eben um einen Tag verschoben, weil es Donnerstag, wo wir die Exkursion gehabt hätten, Regen angesagt. Damit sind wir schon am ersten Tag auf die Exkursion gefahren. Also das war der Mittwoch und man muss dazu sagen, die Betriebsstruktur ist dort etwas anders als wie bei uns. Bei uns im Verein Bodenleben, wir haben jetzt um die 640 Mitglieder und das, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, mehr wie 50.000 Hektar sind diese 600 Betriebe nicht. Und dort die 70 Mitglieder in dem Verein bewirtschaften 250.000 Hektar. Also das ist ein bisschen eine andere Betriebsstruktur. Dementsprechend merkt man auch großbetriebsmäßig, die schauen auf die Kosten durch das auch gepaart mit der Trockenheit, mit dem sehr kontinentalen Klima, achten die sehr darauf, dass die Kostenstruktur schlank halten, damit sie einfach auch weniger ernten können, wenn es gerade einfach nicht anders geht. Und hauptsächlich wird dort Weizen angebaut, Sonnenblume sehr viel, Mais, und teilweise auch Raps hat man gesehen. Und was in dem Gebiet, wo wir waren dann in der Gegend von Sliven, also dort, wo der Sliwowitz herkommt, in Gabardinsky. Und der Betrieb dort, das waren zwei Brüder, die waren um 800 Hektar. Und 300 Hektar von den 800 Hektar sind Koriander. Die sind aber nicht frisch ernten, wie es wir kennen, sondern der wird gedroschen. Und den haben sie quasi in der Fruchtfolge. Und der, so wie sie das geschildert haben, der hat sehr ähnliche Vorfruchteffekte, wie es beim Raps ist. Also Weizen nach Koriander ist ein Selbstläufer laut denen. Also das geht voll super. Und von der Technik her war interessant, dieser Verein in Bulgarien, der hat gleichzeitig eine Firma mitlaufen, ist er dann irgendwie auch ein bisschen, man bevormundet die Mitglieder dort mit bestimmter Technik, aber auf der anderen Seite beschaffen sie denen Betrieben auch die Möglichkeit, damit die dann starten können mit der Direktsaat, weil die Technik dort, die angeboten wird, oft nicht vorhanden ist. Und die haben da eben die Firma Agrimat, No-Till Solutions, und die sind Importeur für Pirobon Direktsaat Maschinen und Planter aus Argentinien und Importeur für Shelburne Reynolds diese Stripper Header für den Drescher. Und dementsprechend arbeiten viele der Betriebe mit dieser Technik aus dem Verein. Mhm. Wenn's für die passt, man muss dann eben schauen, ob das auch dann immer vom Wettbewerb her also richtig abläuft, aber auf jeden Fall, es ist gut, dass sie wieder umschaut und die Betriebe auch dann in die richtige Richtung gehen. Und wenn man sich dort die Böden anschaut, da ist mit der Direktzeit dann doch auch, da kannst du schon einiges an wegmachen, an Einfluss, der sonst da wäre durch die Bodenbehaltung. Und ich habe auch dann erstmals Parzellen mit diesen Stripper-Header geerntet gesehen. Also das waren dann richtige Strohmatten, wo eben der ganze Weizenhalm noch immer da gelegen ist, umgedrückt mit einer Walze und dann die Zwischenfrucht reingedrillt. Und sie versuchen so oft, geht Zwischenfrüchte anzubauen, aber hin und wieder geht's aufgrund der Trockenheit nicht, und dann schaffen sie quasi die Mulchschicht über diese immense Strohmatte, die sie dann über den Stripper-Header haben. Mhm. Genau, was dann aber eigentlich interessant war das, was wir mit den anderen Mitgliedern dann besprochen haben. Die Griechen zum Beispiel haben uns Zahlen präsentiert, die haben 2019 eine Direktsaatfläche in ganz Griechenland von unter 100 Hektar gehabt und mittlerweile sind sie bei 1200 Hektar.
Okay.
Also da sind einige, die wirklich jetzt auf den Zug aufgesprungen sind und Effekte gesehen haben, die haben dort Erosionsgräben, die sind so meine Größe, so 1,60 Meter tief oder 1,70 Meter tief. Und
was ist mit Italien? Weil wir haben letztes Jahr bei Italien akkurat und ich war dann nachher zufälligerweise letzten Sommer in der Toskana und das ist ja ein Wahnsinn, wie dort gearbeitet wird, im Sinne von 70 Zentimeter gepflügt und aber auf extrem steilen Hängen. Was tut sie dort am Sektor?
Italien, da kann ich relativ wenig sagen. Es ist jetzt so in die sehr produktiven Gebiete, wie es die Lombardei oder die Toskana ist, wo die halt noch höhere Erträge fahren können, fahren die extrem intensiv. Also was mir die Italiener letztes Jahr erzählt haben, in der Lombardei, da gibt's Milchviehbetriebe mit ein paar tausend Kühe, die fahren, die kriegen teilweise fast 80 Cent für einen Liter Milch und können nicht kostendeckend arbeiten, weil sie so intensiv fahren, damit sie Mais alles bewässert, also fast Maismonokulturen. Und zweimal Pflug, viermal Kreislecken und Güllebomber Ende nie. Und die wollen aber von dem auch nicht runter. Also die sind da so in einem Hamsterradl drin. Aber es gibt dann immer diese Betriebe auch, die was da rausstechen. Aber es ist auch gebietsbedingt, weil die halt einfach so hoch sein Wachsniveau haben, denkt da keiner nach, dass er reduziert oder so. Und weil ja oft dann Direktzeit auch aus der Not raus entsteht, weil eben keine Perspektiven geboten werden, findet man die Direktzeitbetriebe dann eher mehr dort, wo es wirklich scheiße ist. Also Süditalien, dort wo wir waren letztes Jahr, Apulien, Basilicata, Macke und so, dort, die haben keinen Niederschlag, also die haben also 300-400 Liter Niederschlag und der fällt nur im Winter, dann haben sie den ganzen Sommer nichts und die bauen halt nur Durum dort an und Weichweizen beziehungsweise Raps, und die können nur mehr Direktzeit machen, weil die sogar mit Minimalbodenbehaltung extreme Erosionen haben, weil die Böden so schlecht sind. Und da findet man dann viel Direktzeitbetriebe. Also ich bin auch jetzt viel in Kontakt mit einem jungen Italiener, der sogar dort war letztes Jahr bei der Veranstaltung von der Italiener, aber wir sie dort noch nicht gekannt haben und über Instagram sind wir jetzt in Kontakt schon seit über einem Jahr. Und der Felice ist das und der ist zum Beispiel Direktzeitlohnunternehmer. Also der fährt mit zwei Schlepper, mit zwei Sämaschinen, mit seinem Bruder gemeinsam. Die selber bewirtschaften sind nur 40 Hektar, aber im Lohn, glaube ich, sehen die fast 300 Hektar Getreide.
Okay.
Mit zwei Semiatos. Und ich glaube, da tut sich schon was in der Toskana teilweise auch schon, weil die halt auch wirklich keine Alternativen mehr sehen. Aber es ist halt oft so, die haben so ein hohes Niveau schon, dass das sie halten müssen irgendwie. Und da ist dann jeder Rückschritt, der vielleicht an Ertragseinbuße mit sich ziehen könnte, wird gar nicht in Erwägung gezogen. Ne?
Ja. Na, jetzt kehren wir wieder von der europäischen Ebene zurück nach Umbach. Ja. Und zwar, das habe ich hätte ich jetzt fast schon vergessen, dieses Jahr findet ja auf deinem Betrieb die Soil Evolution statt.
Genau.
Wie weit seid ihr und was erwartet uns?
Also wie weit wir sind, es ist so, wir haben die grobe Planung ist durch oder eher die feinere Planung auch schon. Also die ganze Kostenplanung ist durch, wir haben alles, was wir an Infrastruktur brauchen. Wir haben die ganzen Presseaussendungen sind draußen. Also jetzt ist eigentlich gerade eher einfach Werbung machen, Tickets verkaufen, beziehungsweise die ganzen Werbesachen abarbeiten, also Artikel schreiben für die Werbepartner, die wir haben. Also wir haben die LOP, die Landwirtschaft ohne Pflug, die DLG-Mitteilungen, die Top Agrar und das Magazin Profi als Pressepartner, die für uns dann auch Werbung machen. Und da müssen wir auch für die Material liefern für Artikel. Und was auch noch ist, wir nehmen bei Aquima noch immer Aussteller. Also wir haben zwar jetzt schon 55 Aussteller angemeldet, aber es kommen laufend noch welche dazu. Was interessant ist, wir haben bis auf die Direktzeitmaschine von der John Deere haben wir jede, die im westlichen Raum verfügbare Direktzeitmaschine ausgestellt und wirklich fast alle werden vorgeführt. Also das finde ich richtig cool. Weil wir
und das zirkt ja bekanntlich am besten, Technik.
Genau, ja, genau. Und das Eisen zirkt, also ja. Auch was Gruber uns anbelangt, haben wir alles da, was das Herz begehrt. Wir haben es halt eben, jetzt so gesagt, wie in Österreich ist das punkto Sicherheitsvorkehrungen so ein wenig leichter als wie in Deutschland. Jetzt werden wir auch eine Vorführung machen. Also wir haben jeden Abend eine Direktzeitvorführung, weil wir eben angrenzend an die Fläche von der Ausstellung haben wir von mir 3 Hektar, wo sowieso heuer Soja hinkommen wird, wo wir jetzt da Grünschnitt trocken angebaut haben und wo wir Planting Green jeden Tag, so wie wir es in Wieselburg letztes Jahr gehabt haben, die Technik vorführen und der Berndl Christoph die einzelnen Opener erklären wird und auch mit die Zuschauer dann auch die Ablage kontrollieren wird und analysieren wird. Sonstige cool. Programmpunkte, also das Programm, das steht schon, also wir werden jetzt das Detailprogramm mit dem Zeitplan werden wir in den nächsten 2 Wochen veröffentlichen. Also die Vortragstitel sind da, die Vorträge tragen wir mal zugesagt, wir haben für jeden eine Unterkunft und so weiter. Und wir haben insgesamt 36 Vorträge in die 3 Tage, also 12 pro Tag, 4 pro Zelt in 3 Zelten. Und die Zelte sind eben, wie schon beim letzten Mal war, nur um 2 weniger. Also es sind diesmal eben wieder das CA-Zelt, also Conservation Agriculture, wo es hauptsächlich um Direktzeit geht. Dann haben wir das Zelt Boden, wo es eher um das Bodenkundliche, aber auch um Anbauthematiken geht. Und dann haben wir das Zelt Biodiversität, wo es dann eben sehr viel um Fruchtfolge, Biolandbau und alternative Sachen wie Hecken, Agroforst und so, Mobgrazing haben wir auch dabei gehen wird. Da haben wir das, dann haben wir die wechseln halt, dann haben wir jeden Tag 6 Workshops, also wo man einfach unangemeldet hingehen kann. Da wird durchgesagt, in 15 Minuten beginnt der Regenwurm-Workshop mit der Pia Altenauer, Treffpunkt dort und dort und kommt einfach hin, wenn ihr mitmachen wollt. Und die finden jeden Tag statt. Wir haben auch jetzt 3 Schwerpunkttage, weil wir es eben gesagt haben, Österreich ist nicht so weitläufig wie Deutschland, also werden wir damit rechnen, dass wir sehr viele Tagesgäste auch haben und nicht nur welche, die alle 3 Tage da sind, wie vor 2 Jahren. Und deswegen haben wir einen Tag, der sich hauptsächlich um CA dreht, das ist der Tag 1, da haben wir auch viele Redner in dem Thema, also da haben wir in Theodor Friedrich oder in Alexander Klümper haben wir da, oder in was mich sehr freut, in Wilfried Thoma aus der Steiermark, der eben richtige Gabe Brown Regenerative Agriculture in der Steiermark betreibt schon seit Jahren. der aber sehr schwer erreichbar ist und sehr schwer dazu zu überzeugen ist, dass man als Vortragenden wo bekommt. Und dann der zweite Tag wird hauptsächlich zu Hackfrüchten sein, also Gemüseanbau, Rüben, Kartoffeln, aber auch Biolandbau haben wir dabei. Das sind halt einfach dann, kanalisieren dann diese Tage mehr Vorträge zu dem Thema. Mhm. Und am dritten Tag haben wir dann das Thema Wirtschaftsdünger und Strip-Till. Genau. Dazwischen haben wir dann noch Praktika-Talks eingeplant. Also wir planen eine so ein Direktsaatstadion, wo quasi die gebrauchten Direktsaatmaschinen aus unserer Umgebung so im Halbkreis aufgestellt sind und eine Bühne dazwischen, wo dann eben so Praktika-Talks sind, wo dann irgendein Thema vorgegeben ist. Da sind zwei Redner und jeder Praktiker, den es interessiert, der geht da hin, hört zu, diskutiert mit und das ist dann so im freien Flow, so das Laufen. Mhm. Genau, das war eigentlich das Hauptprogramm. Wir haben dann noch am ersten Tag haben wir am Abend noch ein Keynote-Speech vom Gottlieb Barsch, das ist der Vorsitzende von der ICAF, weil wir dieses Jahr 25 Jahre ICAF haben, also wir werden im Herbst auch eine große Feier in Brüssel haben, aber wir haben gesagt, Soul Evolution bietet sich an, wir haben drei Vereine auch aus den deutschsprachigen Räumen, die bei der ICAF dabei sind, also haben wir das gleich so gedreht, dass wir da bei den Praktika auch mehr präsent sind, weil oft die Leute die ICAF gar nicht kennen. Und da wird der Gottlieb eben was reden und dann werden wir noch eine Podiumsdiskussion im Anschluss haben, wo wir mehrere Vertreter aus Politik, Praxis, Forschung und so weiter dort sitzen haben, wo es um das Thema CA geht. Und mit dann abendlichen Ausklang. Und am zweiten Abend haben wir dann unsere Bauernolympiade, die wir letztes Mal auch geplant gehabt hätten, wo uns dann das Wetter dazwischen gepfuscht hat. Und im Anschluss dann einfach einen gemütlichen Gesellschaftsabend mit ein bisschen musikalischer Untermalung vom örtlichen Musikverein, wo es Essen und Trinken gibt und einfach jeder nur ein bisschen da bleiben soll und tratschen soll, einfach Austausch, weil das ist ja das Wichtigste.
Genau. Ja gut, das heißt an alle Zuhörer, jetzt Karten sichern, bevor die Soul Evolution ausverkauft ist.
Das wäre der Traum, wenn es ausverkauft ist. einfach schauen auf www.soulevolution.com.
Wir verlinken dort, das auch auf YouTube dann einfach.
Genau, unten. Da gibt es alle Infos zu, wo, wenn man von weiter weg kommt, wo kann man übernachten. Also da haben wir Kooperationen mit Urlaub am Bauernhof und Mostvierteltourismus, wo man Unterkünfte suchen kann. Wir haben dort das Programm drinnen, wir haben einen Ticketshop verlinkt und weitere Infos zur Anreise und so weiter. Genau.
Na wunderbar, alles klar. Josch, danke sehr. Dann sehen wir uns spätestens im Juni in Umbach und bis dahin alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War sehr cool.
Gerne.
Servus.
Ciao.
Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.